Mittagspause.
Hört uns denn jemand nun endlich?
Hello, it's a new start and a new week, and I wish you have enjoyed the sun on Sunday. And on, let's start this week with a fresh start and listen to this song, 1 Minute by the Beatles. Here comes the sun.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Because both starts with H.
Yeah, it's difficult. Also, yeah. Names.
Yeah, and today we will speak about I think a concept that is mainly found in Germany, which is Schrebergarten.
Not only, yeah, Schrebergarten. Basically, it's a small garden, uh-huh. A small kitchen garden, uh-huh. And the Schrebergarten is something that's related to Leipzig, but. Uh-huh. These small gardens, basically, they exist all over Europe, I guess, and they come from gardens for the poor, for poor people who couldn't allow an own garden. It can be traced back to the late 18th century, I guess, the first garden for the poor came into existence. Also in England, it has more to do with industrialization that working classes were establishing in the bigger cities, and they had not good living conditions, so they couldn't afford to have a garden next to the house. Yeah. That was a thing why this Kleingarten came into existence. And but there were two movements, two developments somehow. The one thing is a small garden, the workers' gardens, mm-hmm. that were gardens for poor people. And the other thing is a gardens for children. And that came a bit more from Leipzig as an idea, and it's related to the Schrebergarten movement. In the first place, it was a kindergarten kind of idea. Children were, mm-hmm. There were gardens that were established for children to educate them about nature somehow. And out of that idea in, I guess, 1870 or so, the small gardens came into existence.
Mm-hmm. And it's named after Dr. Moritz Schreber, right?
Moritz Schreber, yes.
Yeah, he's German.
But he wasn't actually the inventor of the Schrebergarten, but it was named after him only. Uh-huh. But he was sort of an
pedagogician. Do you know why it's named after him?
Yeah, because he was studying here in Leipzig at the university, and he was important for pedagogics at that time, uh-huh. which always wasn't nice pedagogics, but also very difficult forms of pedagogics also. But he was important for that time to establish different kinds of ideas for the education, different forms of education. And yeah. there was the idea to educate children or young people in gardens, and also to do something for workers' welfare, so to say, and yeah. to give them gardens to...
Yeah. yeah. Since I'm new in Germany, I heard that he usually recommended this or advised his patients to go to Schrebergarten, right?
Yeah, that wasn't actually the how Schrebergartens came into existence.
I know it's not the way that games to exist, but he was one of the physicians who believes that nature can heal people, so he recommended people to get their own Schrebergarten and being close to nature.
Yeah, that
right?
was one of the ideas, I guess, behind it. Mm-hmm. That's an older idea, I guess, that's related, comes from, because before there were also gardens like in monasteries in mm-hmm. Germany or in the Middle Ages, medieval times. There were older types of that garden idea in monasteries, for example, and there also poor people would go into the monastery mm-hmm. because they had no money, and the gardens were also community gardens, and that's also something that is related somehow to that idea to have gardens for welfare also.
So, and Hilmar, you yourself, you have a Schrebergarten, right?
I have one in Leipzig since 2006 or so, or 2005.
Long time.
Yeah, long time now.
Does it need a lot of work? Because a lot of people say it needs a lot of work.
It needs a lot of work, but the plants grow also by themselves, I would say, but not all the plants you desire to have there. But I have many apple trees, for example, and they don't need so much work. Also they need work, but there are different kinds
and
of plants.
And how do you feel when you go there? Does it really empty your mind? Because I'm planning to have one day. So do you recommend it or no?
Yeah, it's recommendable, but it can also be much work. It depends how you have the, mm-hmm. how your own responsibility towards the garden and what grows there is. It can be a lot of work, but I would recommend it somehow. Mm-hmm. It can calm your mind, and because you can spend time there, read a book, spend time just in the nature, and it's something else than spending time in your flat. For example, there's more light, we heard the song by the Beatles, the sun is more present in the garden. Yeah.
Yeah. And it doesn't cost that much money, right? I heard it's 100 euros.
It's 10 to 20 euros a month uh-huh. In Leipzig. Uh-huh. But for example, my garden, it costs like 200 euros a year. Mm-hmm. So it's like 15 euros a month or so around that.
It depends on the area, I guess, right?
It depends on the size of the garden, especially the size and the things that are inside there. There are different, some gardens have little houses on them, electricity, water, and that's a bit different somehow in other garden associations. Mostly in Leipzig, it's based on associations, like small Vereine, Kleingartenvereine. And they are, Vereine, and they do it for the welfare of each other. So they are not meant to make money out of it.
Yeah, so anyone who is planning to have Schreber Garden, he should contact the local gardening association, right?
They could go there just simply and look. They mostly have, it's possible to, they have specific times where they are in the garden. On Saturdays, for example, you can meet the association, the head of the association, for example, and ask if there are free allotments or free spaces in the Kleingarten. And then you can apply for it, and you need to, mostly it's necessary to pay a bit money for the things that are on the garden from the owners that were before you in the garden, then it can be that you have to pay 300 euros or so to pay for the stuff that's inside the trees, the houses and things. But it's not extremely much money. It's like sometimes they are also free, but sometimes it's that you have to pay for the things that are in the house as some sort of, that comes to the cheap rent.
You should
ask about that. Some gardens are for free, but some cost up to 1,000 euro if there's a luxurious house on the garden, in the garden, for example.
Yeah, so I guess Schreber Garden is a good place for people who is looking to reconnect with nature, and then, you know, especially we are living in a city which is a little bit crowded. So it's, I think it's small paradise in the city will help to recharge for the next of the week if you spend your weekend there.
Yeah, I also would recommend to do it together with others, because it can sometimes be difficult if you have no time, if you want to go on holiday. It's good if you have someone else who's also responsible for the garden. You can share into the time, and you have to water the plants, and you can do it.
Sometimes
you do it, sometimes the other person also.
Yeah. Actually, it's something nice to have something like this in the middle of the city. And now let's listen to another song, which is my favorite now.
Like minus 4 degrees, and I get what you
And on 2nd of May, it was International Day of Struggle and Unemployment. And since we celebrate Labor Day on May 1st, there is reason enough to celebrate May 2nd as well. It's the International Day of Struggle and Celebration of the Unemployment. This day has been celebrated for 20 years now, and the Unemployed Initiative PASTA will also be involved. The initiative is run by unemployment people, low-income workers, and students with little money. They offer consultation on the topic of citizens' income in Berlin. We spoke with Paul from PASTA about the day, the initiative, and alternative ideas. And I wish you listen to this interview.
Und zuerst würde uns interessieren, wie ist denn die Organisation überhaupt aufgebaut?
Also wie du gesagt hast, ist die Demo schon relativ alt und es gibt einen traditionellen Kreis, der das organisiert. Und weil es so viel Spaß macht, sind die Leute jedes Jahr wieder dabei. Und es ist so, aus dem Umfeld vom Balz und von der Reformbühne gibt es welche, die dabei sind, wir von PASTA. Und eigentlich ist die Orga-Treffen auch offen für alle, die teilnehmen wollen. Und da sind immer mal wieder verschiedene Leute dabei.
Okay, und wie wird eure Erwerbsloseninitiative PASTA finanziert?
Also wir versuchen, möglichst unabhängig zu sein. Das heißt, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass wir Unterstützung kriegen, zum Beispiel vom Staat oder anders auf Gelder angewiesen sind, die halt auch wieder entzogen werden können, wie man jetzt aktuell auch sieht, wenn so Finanzierung gestrichen wird. Sondern wir finanzieren uns hauptsächlich über Spenden, aber haben auch nicht so viele Ausgaben. Das ist hauptsächlich Bürokram in unserer Beratung, also Kopierpapier, Stifte und so weiter.
Mhm. Und wem und womit kann denn PASTA helfen?
Also zu uns kann eigentlich jeder und jeder kommen. Wir sind offen und sind eine Sozialberatung mit Schwerpunkt Bürgergeld. Das heißt, wer Probleme hat, an sein Geld zu kommen oder wer Ärger beim Jobcenter hat, kann zu uns kommen. Aber auch wenn andere Probleme anliegen, versuchen wir zu helfen und eine Lösung zu finden. Aber wenn wir nicht weiter wissen, haben wir auch andere Organisationen und Gruppen, an die wir weitervermitteln, die dann teilweise kompetenter sind, falls wir da keine Expertise haben bei dem Problem, mit dem jemand zu uns kommt.
Und was sind da so die größten Schwierigkeiten, auf die ihr bei eurer Arbeit so stoßt im Alltag?
Also tatsächlich sind es wirklich viele Sachen mit dem Jobcenter, wo Menschen halt falsch oder schlecht behandelt werden, wo wir dann unterstützen können mit unserem Wissen. Und wichtig ist halt auch einfach mal, dass die Leute merken, sie sind nicht allein, sondern wir tun uns dann zusammen und versuchen, da was zu erledigen. Das sind meistens dann Gelder, die ausstehen und was das Jobcenter nicht bezahlen will. Oder zum Beispiel, wenn die Leistungen komplett gestrichen werden aus irgendeinem Grund, dann versuchen wir da zu helfen und formulieren Briefe ans Jobcenter oder gehen auch schon mal vor das Sozialgericht, um die Rechte von den Menschen zu erkämpfen dann.
Okay, das scheint auch wirklich eine bestimmt sehr anstrengende und kostspielige Arbeit auch zu sein. Jetzt vielleicht mal zu eurem Verständnis von Arbeit. Ist denn ja Lohnarbeit die einzige Art von Arbeit, die in unserem System funktionieren kann?
Ja, ob das funktionieren kann, die Lohnarbeit, wie sie im Moment aufgebaut ist, darüber kann man ja streiten. Natürlich ist es nicht die einzige Arbeit, die es gibt. Es gibt zum Beispiel auch Care-Arbeit, die komplett unbezahlt ist im Moment. Und prinzipiell geht es uns schon darum, auch mit der Demonstration morgen zu zeigen, dass es viel unnütze Arbeit gibt, also einfach Bullshit-Jobs, wo teilweise nichts Sinnvolles gemacht wird oder Quatschprodukte hergestellt werden. Und da sollte man über den Begriff nachdenken und versuchen, den auch neu zu füllen oder eine andere Produktionsweise in der Gesellschaft auch überlegen und mal andenken. Also so wie Lohnarbeit im Moment läuft, ist es natürlich Ausbeutung, dass versucht wird, möglichst geringen Lohn zu zahlen und hauptsächlich über Gewinn gewirtschaftet wird. Und da stehen wir natürlich nicht dahinter.
Und wie könnten in diesem System, in dem wir jetzt nun aber ja leider leben, erwerbslose Menschen mehr mitgedacht werden?
Ja, also das ist schwierig. Es gibt natürlich immer wieder so Aufrufe und auch Zeitungsartikel, die sagen, wir müssen an die Armen denken oder an die Erwerbslosen und wie wir mit denen umgehen können. Aber es sind halt meistens schöne Worte. Wenn man jetzt sagt, die Parteien sollen an uns denken oder so, dann kann man nur enttäuscht werden, weil wir von der Politik nicht so viel zu erwarten haben. Wie die letzte Zeit jetzt zeigt, sind wir halt eher ein Sündenbock zum Beispiel, wo noch extra Hass produziert wird von der Politik auf Erwerbslose, wo wir dann alle abgestempelt werden als Schmarotzer oder irgendwie herhalten müssen, für, dass die Leute da ihre Energie loswerden können und auf Arbeitslose schimpfen können und Totalverweigerer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns halt zusammentun, jetzt in der Beratung zum Beispiel oder auch am 2. Mai dann morgen zur Demo, dass wir alle sehen, wir sind nicht alleine und wir können uns auch gegenseitig helfen und so Hilfsstrukturen aufbauen auch.
Ja, das ist gut, ein gutes Vorhaben. Jetzt zur aktuellen Politik auch nochmal im aktuellen Koalitionsvertrag. Also euer Kommentar zu diesem Koalitionsvertrag ist, mit diesem Koalitionsvertrag soll keine dauerhafte Beschäftigung der Menschen erreicht werden. Was sieht denn der Koalitionsvertrag diesbezüglich vor?
Also der Koalitionsvertrag führt wieder den Vermittlungsvorrang ein. Das heißt, was es schon im Hartz IV gab, dass man halt in Jobs vermittelt werden soll, egal ob die passend sind oder nicht. Das wurde mit dem Bürgergeld eigentlich mal geändert, dass man mehr versucht auch, wie können die Menschen ausgebildet werden, damit sie besser in die Jobs passen und auch Jobs finden, in denen sie dann länger bleiben können. Jetzt haben wir wieder, wie gesagt, wieder den Vermittlungsvorrang, dass zum Beispiel ein Taxifahrer oder jemand, der Kunst studiert hat, zum Beispiel dann auch als Verkaufskraft arbeiten muss. Und so geht es halt nur darum, dass die Leute hauptsächlich irgendwelche Jobs annehmen und dadurch entsteht aber ein Drehtüreffekt, weil sie so Jobs aufgedrückt bekommen, die gar nicht passend sind für sie und deswegen bleiben sie oft nicht lange in dem Job. Also das ist nicht der richtige Weg, um wirklich den Leuten zu helfen, eine Beschäftigung zu finden, die zu ihnen passt und die sie machen wollen.
Ja, da bist du ja eigentlich auch schon sehr auf die Frage eingegangen, die ich jetzt als nächstes stellen wollte, nämlich welche Problematiken auf Erwerbslose zukommen, wenn denn der Koalitionsvertrag hält, was er verspricht.
Also es wird halt schärfer sozusagen. Man wird mehr gezwungen, noch irgendwelche Jobs anzunehmen, die gar nicht passen. Und es wird ja viel über die Totalsanktionen gesprochen und es ist aber wird schwierig sein, das umzusetzen, weil da das Bundesverfassungsgericht eigentlich auch einen Riegel vorgeschoben hat. Was aber viele nicht wissen, ist, dass jetzt auch schon teilweise die Leistungen komplett entzogen werden. Wenn zum Beispiel bei einer Mitwirkungspflicht nicht nach dem Sinne vom Jobcenter gehandelt wird und man angeblich nicht mitgewirkt hat, kann auch sofort auf null eingestellt werden, die Zahlungen. Das ist eine Möglichkeit oder ein Schlupfwinkel, den die Jobcenter nutzen, der aber nicht so viel bekannt ist.
Und um nochmal irgendwie vielleicht auf euer Verständnis oder vielleicht auch die Utopie zu kommen, wie würdet ihr euch denn Arbeit vorstellen? Also wie sollte das System von Arbeit aussehen?
Also wir sind eine relativ diverse Gruppe mit den unterschiedlichsten Menschen und haben natürlich auch unterschiedlichste Vorstellungen. Teilweise gibt es bei uns auch Leute, die für das bedingungslose Grundeinkommen sind. Oder andere finden es auch gut, dass die Diskussion jetzt in Richtung Vier-Tage-Woche auch mal ging. Oder dass man sagt, es gibt Leute bei uns, die sagen, es soll nur die wichtige Arbeit gemacht werden und keine Bullshit-Jobs, dann würde man zum Beispiel auf 3 Stunden am Tag kommen, Arbeit. Aber für mich persönlich würde ich dann eigentlich die Lohnarbeit gern komplett abschaffen, weil es immer auf diesem Ausbeutungsverhältnis beruht. Und das ist nicht, wie wir tätig sein wollen. Und solange eben auch die Lohnarbeit, wie eigentlich alles in unserem System, auf Profit ausgerichtet ist, wird es kein menschliches System werden, in dem man gerne lebt. Also da müssen wir uns wirklich umorientieren. Auch im Hinblick auf die ökologische Situation sieht man, wohin uns die Industrie und die Entwicklung, die Zivilisation uns gebracht hat und dass wir da ziemlich schnell uns alternative Möglichkeiten zusammen überlegen müssen, wie wir weiterleben wollen, wenn wir weiterleben wollen und nicht von der Klimakatastrophe dahingerafft werden wollen.
Ja, das sind auf jeden Fall klare Worte. Wie kann man euch denn unterstützen bei eurer Arbeit?
Also man kann uns unterstützen, indem man an uns spendet auf jeden Fall. Die Kontoverbindung haben wir auch auf unserer Homepage, basta-berlin.de. Und ansonsten gibt es immer wieder Menschen, die einfach bei uns mithelfen. Und naja, es ist auch schön, wenn wir einfach Menschen inspirieren können, dass sie selber sowas auch machen, gegenseitige Hilfegruppen aufbauen oder eben Jobcenter-Beratung machen. Zum Beispiel öffnet demnächst eine Gruppe in Kreuzberg, eine vierte Gruppe, soziale Beratung, die auch von uns inspiriert waren. Und das ist schön, wenn man sieht, dass dann andere Leute auch den gleichen Weg gehen. Heavy like a landslide, that's the way my heart beats now. Up until the last sunrise, I'll be reaching for you. Wanting you is all I know, and loving you is out of my control. So I'm letting go and going down, 'cause nothing lasts forever.
yeah, yeah. I wish you loved me, yeah, yeah.
Yes, sir, love me.
To an interview about the dangers of the Trump administration to free research in universities and academic freedom worldwide. And in Columbia University in New York has given in to the demands of the U.S. government and received sharp criticism for doing so. The Trump administration threatened to withdraw up to $400 million in research funding from Columbia University had an effect. The university's administration relented disciplined protests. Protesting students and allowed Homeland Security offices on campus. In recent weeks, we have increasingly read about Harvard University, which has resisted the same demands from the U.S. government. Trump accused Harvard of a left-wing ideology. He recently threatened to revoke its tax exempt status and classify it as a political institution. The university's administration has so far refused to close diversity departments or support immigration authorities in screening international students. Trump then announced that he would cut billions in funding from the university. Last week, Harvard used this withdrawal, or rather freezing of funding, as grounds for a lawsuit against the government, aligning it violated the freedom of speech enshrined in the First Amendment to the U.S. Constitution. Ida Hinterholzinger discussed the impact of the situation surrounding Harvard and the U.S. government's treatment of American universities on academic freedom in the U.S. and worldwide in an interview with Dr. Lars Lott from the Institute of Political Science at Friedrich Alexander University, Erlangen-Nuremberg. He also contributes to the Academic Freedom Index, which measured academic freedom worldwide. So let's listen to this interview.
Hallo, mein Name ist Lars Lott. Ich bin Politikwissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und beschäftige mich in den letzten 3 Jahren mit der Wissenschaftsfreiheit, ihren Determinanzen und Konsequenzen.
Die aktuelle Lage in den USA, haben Sie ja sicherlich mitbekommen, wie wahrscheinlich jeder. Die Columbia-Universität hat ja den Forderungen der US-Regierung mehr oder weniger nachgegeben. Die Harvard-Universität weigert sich dabei und jetzt hat sie auch noch geklagt. Welche Folgen kann das denn Ihrer Meinung nach für Harvard haben, wenn die sich da jetzt so widersetzen?
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das aus meiner Sicht eine dringend notwendige Handlung ist, die Rechtsmittel einzulegen und gegen die US-Regierung zu klagen über die Sperrung der US-Bundesmittel. Das ist erst zumindest mal ein gutes Zeichen für die Wissenschaftsfreiheit und für die Resilienz der Wissenschaftsfreiheit in den Vereinigten Staaten. Harvard ist in einer, würde ich sagen, privilegierten Position, weil es eine private Universität ist mit einem Stiftungsvermögen von mehr als 53 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die haben das Backup, um sich das leisten zu können. Die stehen also deutlich besser da als beispielsweise öffentliche Universitäten, die deutlich mehr von öffentlicher Förderung abhängig sind. Dass sie den Forderungen Trumps eben nicht entsprechen, ist ganz klar darin zu begründen, dass das ein unzulässiger Eingriff in die Hochschulautonomie ist. Und dieser unzulässige Eingriff in die Hochschulautonomie ist direkt und unmittelbar auch ein Eingriff in die Freiheit der Forschung und Lehre der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Harvard forschen und lehren. Natürlich kann es sein, dass es eine Auseinandersetzung ist, die jetzt über längere Zeit geht. Ich halte sie aber für dringend notwendig und wie gesagt ein gutes Zeichen, dass sich Harvard als eine sehr gut ausgestattete Universität jetzt wehrt.
Wie schätzen Sie denn die Folgen der Forderungen der aktuellen US-Regierung für die Wissenschaftsfreiheit in den USA so generell ein? Also nicht nur für Harvard, sondern was passiert da jetzt, meinen Sie, wenn die das weiterhin durchdringen möchten? Also ich habe auch was gelesen in Bezug eben auf, dass viele WissenschaftlerInnen ankündigen, dass sie aus den USA weggehen und woanders forschen möchten. Was denken Sie, wird sich da verändern?
Aus meiner Sicht ist festzuhalten, dass das ein Großangriff auf die Wissenschaftsfreiheit in den Vereinigten Staaten ist. Und das wird vermutlich auch Auswirkungen auf Wissenschaftsfreiheit weltweit haben. Warum ist das ein Großangriff auf die Wissenschaftsfreiheit in den Vereinigten Staaten? Die Forderungen der US-Regierung sind nicht vereinbar mit dem Grundsatz autonomer Universitäten, also autonomer Entscheidungsfindung durch akademische Selbstverwaltung. Und diese Nichtvereinbarkeit mit dem Grundsatz der autonomen Universitäten und autonomen Entscheidungsfindung hat auch direkte Auswirkungen auf den Output dieser Universitäten. Und das wird damit vermutlich auch Auswirkungen auf uns alle haben. Außerdem ist es, was wir sehen in den letzten Monaten, ein direkter Eingriff in die Forschungsfreiheit der einzelnen Forscherinnen und Forscher. Wir sehen, dass Forschungsmittel willkürlich eingezogen werden, bestimmte Forschungsthemen für politisch unliebsam erklärt werden, Forschungsdaten unzulässig gemacht werden. Wir sehen, dass es heute schon alle Fachrichtungen trifft, von der Klimaforschung bis zu den in den USA oder von der Trump-Administration unbeliebten Gender Studies. Aber auch die Krebsforschung oder andere Geisteswissenschaften sind betroffen. Aus politischen Motiven werden einzelne Forschende, aber auch Studierende von der Regierung dämonisiert. Es kommt sogar zu Festnahmen auf offener Straße durch Personen in Zivil. Das betrifft bisher nur wenige Personen. Aber insgesamt wird so ein Klima der Angst erzeugt. Und ich halte das für einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit in den USA, den wir noch nie gesehen haben. Insgesamt also eine sehr, sehr gefährliche Situation.
Sie arbeiten ja zusammen mit anderen am AFI, am Academic Freedom Index. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Der Academic Freedom Index ist ein Versuch, Wissenschaftsfreiheit weltweit zu erfassen und zu messen und vergleichend darzustellen. Dazu erheben wir verschiedene Dimensionen der Wissenschaftsfreiheit. Diese werden von 1900 bis heute für alle Länder der Welt erfasst. Grundidee war, dass man Wissenschaftsfreiheit nur dann gut verteidigen kann, wenn wir wissen, wie es um Wissenschaftsfreiheit steht. Und deshalb messen oder erfassen wir die Wissenschaftsfreiheit.
Können Sie mir genauer erklären, wie Sie dabei vorgehen bei der Datenerhebung? Also auf welche Daten genau wird sich da bezogen? Haben Sie da irgendwie gewisse Bereiche, die Sie sich genauer angucken und dann miteinander vergleichen?
Genau, wir erfassen 5 verschiedene Indikatoren zur Wissenschaftsfreiheit oder auch Dimensionen der Wissenschaftsfreiheit. Beispielsweise ein Indikator zur Freiheit der Forschung und Lehre oder ein anderer Indikator zur institutionellen Autonomie der Hochschulen. Das haben wir eben schon besprochen, dass das so enorm wichtig ist. Und diese Indikatoren können wir nicht direkt mit objektiven Daten messen. Es gibt kein Zentimetermaß, das wir anlegen können, um zu erfragen, wie autonom beispielsweise Universitäten sind. Sondern wir bedienen uns sogenannter Expertinnen- und Experteneinschätzungen. Das heißt, wir fragen Leute, die sich damit beruflich beschäftigen, wie sie diese verschiedenen Indikatoren einschätzen würden. Die geben dann Werte ab. Und all diese Informationen, insgesamt mehr als 1 Million Datenpunkte, fließen in ein Messmodell. Und dieses Messmodell errechnet die wahrscheinlichsten Werte. Gibt uns aber auch die Unsicherheit an, wie sicher wir uns darin sind, dass beispielsweise die Freiheit der Forschung und Lehre gut geschützt ist. Und diese verschiedenen 5 Dimensionen fließen dann alle in diesen Academic Freedom Index ein. Der ist von 0, keine Wissenschaftsfreiheit, bis 1, gut geschützte Wissenschaftsfreiheit skaliert. Und misst damit weltweit vergleichend eben von 1900 bis heute, wie es um die Wissenschaftsfreiheit steht. Insgesamt haben wir mehr als 2300 Expertinnen und Experten, die diese verschiedenen Indikatoren beantworten. Und damit haben wir einen guten, einen großen Pool an Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit in jeweiligen Ländern beschäftigen. Circa die Hälfte der Expertinnen und Experten leben in den Ländern, die sie kodieren. Oder haben da mal gelebt und geforscht.
Jetzt wurde im März ein Update des AFI veröffentlicht. Können Sie da so das aktuelle Ergebnis so ein bisschen genauer beschreiben? Also gab es da Auffälligkeiten im Vergleich zu den vorherigen Daten?
Wir schauen uns jedes Jahr an, wenn wir die neuen Daten bekommen, also für das letzte zurückliegende Jahr, wie es um die Wissenschaftsfreiheit weltweit besteht, welche Trends wir in den Daten erkennen können, wie sich Wissenschaftsfreiheit weltweit entwickelt haben. Dieses Jahr haben wir festgestellt, und das ist in Übereinstimmung mit unseren letztjährigen Ergebnissen, dass 34 Länder weltweit deutlich weniger Wissenschaftsfreiheit heute haben als noch vor 10 Jahren, also 2014, und nur 8 Länder in der Wissenschaftsfreiheit zugenommen haben. Bei diesen 34 Ländern sind vor allen Dingen bevölkerungsreiche Länder zu nennen, beispielsweise Indien, aber auch die Vereinigten Staaten oder die Türkei. Dann haben wir uns weiterhin angeguckt, wie man diesen Rückgang der Wissenschaftsfreiheit international erklären könnte und haben uns angeschaut, welchen Effekt Antipluralisten, die in der Regierung oder in der Opposition sind, auf die Wissenschaftsfreiheit haben und sehen, dass immer dann, wenn Antipluralisten in der Regierung beteiligt sind, es weniger Wissenschaftsfreiheit gibt. Dazu haben wir uns auch angeguckt, verschiedene Fälle, beispielsweise Polen, Argentinien und die USA, wo es eine Zeit gab, wo Antipluralisten an der Macht waren oder sind in Argentinien und in den USA. In Polen waren sie an der Macht. Bei der Abwahl der PiS-Regierung sehen wir in Polen, dass es einen Wiedererstarken der Wissenschaftsfreiheit gibt. In Argentinien mit der Wahl Milei, den wir als Antipluralisten nach unseren Daten begreifen, gibt es einen Rückgang der Wissenschaftsfreiheit. Und auch in den USA sehen wir, dass die Wissenschaftsfreiheit rückläufig ist, wenn auch wir nur Daten bis Ende 2024 haben. Dort zeigt sich aber, dass schon vor Amtsantritt von Trump durch Politik in den einzelnen Bundesstaaten die Wissenschaftsfreiheit massiv gefährdet war.
Wie ist denn der aktuelle Wert des AFI für Deutschland und was hat sich da seit der letzten Datenerhebung so ein bisschen verändert?
Aktuell steht Deutschland bei 0,88 da. Das sind Daten für 2024. Das ist immer noch in dem obersten Fünftel der Academic Freedom Index Range. Wir haben also noch weiterhin gut geschützte Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Nichtsdestoweniger sehen wir, dass die Expertinnen und Experten die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland 2024 schlechter einschätzen als beispielsweise 2022, wo die Wissenschaftsfreiheit noch bei 0,96 lag. Also ein Rückgang von 8 Prozentpunkten, der auch statistisch signifikant, also außerhalb des Unsicherheitsbereichs ist. Jetzt ist die Frage, okay, woran liegt es, dass Wissenschaftsfreiheit 2024 weniger gut geschützt, wenngleich sie immer noch gut geschützt ist? Und da sind unsere Vermutungen, dass die Expertinnen und Experten die Fördergeldaffäre im Bundesministerium für Bildung und Forschung wahrgenommen haben und das sehr, sehr kritisch einordnen, als auch zweitens, dass der Umgang mit Protesten in Bezug auf den Israel-Gaza-Krieg und vor allen Dingen auch den Umgang mit Meinungsäußerungen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler negativ bewertet worden ist und dass wir deswegen leicht weniger Wissenschaftsfreiheit heute haben als noch vor 2 oder 3 Jahren in Deutschland. Ich muss dazu sagen, wir können nur mutmaßen, warum unsere Experten und ExpertInnen Wissenschaftsfreiheit in Deutschland weniger gut geschützt sehen, weil diese eben diese 5 verschiedenen Indikatoren in einem standardisierten Rahmen beantworten und keine ausführlichen Rechtfertigungen schreiben. Ferner wissen wir nicht, wer unsere Experten und ExpertInnen sind, damit diese unabhängige Einschätzungen geben können. Und zweitens, damit diese geschützt sind vor Angriffen beispielsweise von Regierungen. Das dürfte in Deutschland weniger der Fall sein. In China oder Nordkorea ist das aber relevant.
Apropos geschützt, in Deutschland ist ja die Wissenschaftsfreiheit vom Grundgesetz geschützt. Würden Sie sagen, das reicht aus? Also Fangfrage wahrscheinlich nicht, aber würden Sie sagen, das ist ein guter Punkt und was braucht es denn noch sozusagen außenrum?
Ein Grundgesetz schützt in der Tat in Artikel 5 des Grundgesetzes die Wissenschaftsfreiheit als auch die Meinungsfreiheit. Dieser Schutz ist sicherlich notwendig. Der ist aber, wie Sie schon implizieren, nicht ausreichend, um Wissenschaftsfreiheit gut vor Angriffen zu schützen. Was braucht es? Es braucht ein Bewusstsein dafür, dass es einen Wert der Wissenschaftsfreiheit gibt für unabhängige und methodengeleitete Erkenntnissuche, die nicht politischen Zweckmäßigkeitserwägungen folgt. Dass man als Forscher und Forscherin politische Implikationen nicht mitdenken muss, ist ein Wert, der der Wissenschaftsfreiheit zukommt. Also Bewusstsein für Wissenschaftsfreiheit schaffen und vor allen Dingen auch kommunizieren. Was braucht es weiterhin? Es braucht das Bewusstsein in der Politik, dass es nicht gerechtfertigt ist, in die institutionelle Autonomie der Hochschulen einzugreifen, sondern diese in der akademischen Selbstverwaltung meistens gute Entscheidungen treffen. Und drittens, glaube ich, braucht es das Bewusstsein in der Forscherinnen und Forscher, dass man von der Wissenschaftsfreiheit profitiert und diese schützen sollte, wann immer es notwendig ist.
Sie hatten das ja vorhin schon erwähnt, aber inwiefern schätzen Sie denn den Einfluss dieser Situation in den USA jetzt auf die Wissenschaftsfreiheit weltweit ein? Also wird sich das positiv, negativ oder haben Sie da irgendwie schon eine Idee, wie sich das auswirken könnte?
Als Politikwissenschaftler schaue ich ungern in die Glaskugel. Was man aber erwarten kann, ist, dass aufgrund der US-amerikanischen Stellung im internationalen Wissenschaftssystem, eine so herausragende Stellung hat kein anderes Land, es eine deutliche Gefahr gibt, dass der Trend, dass die Wissenschaftsfreiheit in den USA angegriffen wird, auch anderweitig fortgesetzt wird. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Wissenschaftsfreiheit heute deutlich schlechter geschützt ist als noch vor 20 Jahren. Autokraten oder möchte gern Autokraten dieser Welt werden vermutlich lernen von den Geschehen in den USA, dass man die Wissenschaftsfreiheit deutlich schneller angreifen kann, als man das vielleicht für möglich gehalten hat. Was mich in den USA überrascht ist, nicht, dass Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit erfolgen, dass Angriffe auf unabhängige Universitäten erfolgen, sondern die Geschwindigkeit, in der das passiert. Und was jetzt möchte gern Autokraten weltweit lernen können, ist, dass Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit machbar sind und dass vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, in der das passiert, durchaus nachahmenswert ist. Und das ist vor allen Dingen deshalb so gefährlich, dass es jetzt solche massiven Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit in den USA gibt, weil die USA einerseits bedeutende Forschungsinfrastruktur bereitstellen, beispielsweise Datenbanksysteme wie PubMed und vor allen Dingen auch bisher Innovationstreiber gewesen sind. Also eine wissenschaftliche Supermacht, die zu bröckeln droht oder bereits bröckelt.
Am Ende meines Interviews frage ich nach Literaturempfehlungen oder vielleicht andere informative Quellen zu dem Thema. Haben Sie da was für unsere HörerInnen?
Einerseits ein bisschen Selbstwerbung. Auf unserer Website academic-freedom-index.net finden Sie all die Daten, die ich Ihnen gerade hoffentlich möglich ganz gut verständlich präsentiert habe. Da können Sie die Daten erfassen, können die aktuellen Berichte lesen, aber auch eine andere Empfehlung. Es gibt ein Band aus Politik und Zeitgeschichte aus 2021, wo es um die Wissenschaftsfreiheit, die normativen Grundlagen und die empirischen Gefahren geht. Das würde ich Ihnen allen empfehlen.
Thanks for listening, and I will end our today's Mittagspause with some song by the band Fly By Midnight, and wish you a happy day. Thank you.
Faces going in and out, yeah, that's the way you felt. Like a distant sort of conversation of you and I, you and I. Feels like I'm running from a reputation every night, every night. Cause I've lived different lives before you ever made me feel alive, feel alive. I haven't felt this fucking terrified.
listening.